viel darf eine Immobilie eigentlich kosten? Und wie viel könnt ihr euch leisten? Viele von euch stehen an genau diesem Punkt. Job läuft, vielleicht ist etwas Eigenkapital da, aber wie weit schafft ihr es damit? Wir zeigen euch in dieser Folge, wie ihr euer Budget sinnvoll einschätzt, welche Fehler ihr vermeiden solltet und wie ihr einen Preisrahmen setzt. Also, Taschenrechner raus oder einfach gut zuhören. Wir rechnen gemeinsam durch, was wirklich drin ist. Viel Spaß mit der heutigen Episode. Ich bin Flo und Host dieses Podcasts. Hey Luca, schön, dass wir uns heute auch wieder sprechen. Ich möchte natürlich wissen, wie es dir geht, aber grundsätzlich würde mich auch mal interessieren, wenn du heute nochmal eine Wohnung kaufen würdest, was du ja schon getan hast, würdest du schon direkt wissen, wie viel du dir auch leisten kannst?
Also Flo, ich grüße dich auch, mir geht's gut, ich hoffe dir auch, danke dafür. Ja, ich kann die Frage tatsächlich mit Ja beantworten, das wüsste ich tatsächlich. Das liegt aber natürlich einfach daran, dass ich das den ganzen lieben langen Tag mache. Ja, daher kann ich mir sehr genau vorstellen, was ich mir leisten kann und was nicht. Aber das ist halt wirklich dem Job geschuldet.
Ja, also ehrlich gesagt, eine andere Antwort hätte ich jetzt von dir auch nicht erwartet, hätte mich ziemlich überrascht. Und hätte ja auch ein bisschen deine Expertise untergraben. Aber lass uns mal den Reality-Check machen. Wie viele deiner KundInnen wissen denn ganz genau, was sie sich leisten können, bevor sie zu dir kommen?
Also ganz genau wissen sind wirklich die allerwenigsten. Es gibt doch mehr Kunden und Kundinnen, als man das vielleicht denkt, die zumindest die richtige Tendenz haben, denen das wirklich einfach auch mal wichtig ist zu hören, jetzt auch von mir oder von Kollegen oder Kolleginnen, dass das dann auch stimmt. Ja, gerade wenn man so ein bisschen auf Budget und auf die Wunschrate geht und so. Es gibt aber wirklich genauso viele, die wirklich einfach sagen, hey, ich habe so gar keine Vorstellung, wie das Ganze funktioniert, was ich mir leisten kann, was nicht. Und die orientieren sich dann wirklich echt sehr, sehr stark an meiner Aussage.
Also ihr geht dann auch nochmal konkret das Projekt durch oder wie darf ich mir das dann vorstellen? Wie nähert euch da?
Ja, es gibt verschiedenste, also das ist somit der wichtigste Termin. Und es gibt verschiedene Herangehensweisen. Ja, es gibt die Kunden und Kundinnen, die wirklich sagen, hey, das kann ich mir ganz grob vorstellen, in diese Richtung möchte ich. Und dann guckt man, wie setzt man das Ganze um. Es gibt wirklich Leute, die sagen, hey, wir haben schon mal rumgeguckt. Die Immobilien, die uns gefallen, die uns vorstellen, kosten 400.000 Euro. Einfach jetzt als Beispiel. Und dann guckt man natürlich, hey, was brauchen wir denn und was kostet es und was möchtest du investieren, damit das ganz umsetzbar ist. Das ist so die eine Richtung. Und die andere Richtung ist wirklich, dass Kunden, Kundinnen reinkommen und sagen, hey, wir haben x Euro Rate an Miete und das können wir uns zusätzlich noch leisten. Das wäre so unsere Wunschrate und jetzt gucken wir einfach mal, was wir dafür bekommen könnten. Also das sind so die beiden meisten Fälle, die vorkommen in der Praxis.
Wie oft kommt es denn in der Praxis vor, dass sich Leute komplett überschätzen?
Also bei mir aus der Erfahrung Gott sei Dank sehr, sehr selten. Das muss man wirklich sagen. Also ich merke schon, dass die Leute da draußen mitbekommen, was am Markt passiert. Das ist natürlich immer ein bisschen konträr zu dem, was wirklich so passiert. Also das, was die Leute mitbekommen und das, was wirklich los ist, das ist das eine. Aber auch bei mir in der Umgebung, Köln, Bonn, die Leute wissen, wie die Immobilienpreise sind. Die wissen auch, dass die nicht dermaßen in den Keller geflogen sind. Also es passiert wirklich sehr, sehr selten, dass jemand da aus allen Wolken fällt.
Ja, also ich erinnere mich jetzt noch an unsere Immobiliensuche, die wir hatten. Es ist manchmal dann doch schon überraschend, wie viel Geld für gewisse Immobilien auch veranschlagt werden. Und man muss sich dann auch selbst manchmal den Realitätscheck machen, dass man sich vielleicht auch mit der Immobilie, die man sich so vorgestellt hat und auch gewünscht hat, übernehmen würde. Also so ehrlich muss man oft dann auch zu sich selbst sein.
Ja, absolut, genau das ist es halt. Also ich kriege es auch immer ganz, ganz oft mit, dass vielleicht die erste Immobilie, die besichtigt wurde, die es dann auch vielleicht einfach nicht wird oder nicht ist oder sonst was. Und dass die Leute dann wirklich wie in so einen Immobilienwahn verfallen, ja, oder in so einen Kaufrausch, dass dann wirklich eine Immobilie nach der anderen angeguckt wird. Hauptsache irgendeine wird es dann, wo man wirklich dann auch mal von außen sagen muss, hey, überleg vielleicht gerade mal ganz kurz, was ist das gerade für eine Immobilie? Also um die Leute einmal so ein bisschen da rauszuholen, weil halt viele dann wirklich so in den Modus fallen, ich muss jetzt irgendwie Eigentum.
Ich habe natürlich auch mal wieder in die Statistik geguckt und ihr kennt es ja auch schon aus früheren Folgen. Wir hatten ja in der Folge, kann ich mir Haus und Kind leisten, hatten wir ja auch schon mal drüber gesprochen. Also das durchschnittliche Einfamilienhaus hat 2024 rund 530.000 Euro gekostet, was schon ein ganz ordentlicher Wert ist. Und ich habe jetzt auch nochmal reingeguckt in die Statistik, was denn so die durchschnittliche Darlehenssumme wiederum ist. Und da haben wir uns orientiert an der Sparda Wohnstudie, die ganz aktuell rausgekommen ist für das Jahr 2025. Was glaubst du denn?
380, würde ich sagen.
Also die durchschnittliche Darlehenshöhe laut der Wohntraumstudie ist 312.000 Euro und das durchschnittliche Investitionsvolumen ist 380.000 Euro. Das heißt, durchschnittliches Investitionsvolumen berechnet sich aus Darlehenshöhe plus Eigenkapital. Und das ist wirklich auf komplett Deutschland bezogen.
Ich muss gestehen, ich habe mir das gedacht, dass es nicht höher ist. Weil wirklich, es ist halt einfach nicht mehr so machbar. Ja, also es gibt immer noch genug Leute, die sich das Ganze leisten können, auch ganz andere Immobilien. Das darf ich auch begleiten. Aber es ist wirklich, dass der Durchschnitt, der Bundesdurchschnitt, dass das einfach anders aussieht. Ja, also vielleicht ganz kurzes Beispiel. Bei uns ist es wirklich hier in der Umgebung so, die Kaufpreise sind,
also Großraum Köln,
genau, Großraum Köln, aber wirklich Speckgürtel nach unten, nach hinten, ja, also halbe Stunde von Köln entfernt, würde ich jetzt mal behaupten, da kosten die Immobilien, in die man so blind einziehen kann, mindestens 450.000 Euro. Und dann haben wir halt die anderen und das sind halt dann so Kaufpreis 300.000, da weiß aber jeder, Wärmepumpe neu, Dach kommt irgendwann, also da kommen 150.000 Euro auch nochmal on top, drunter geht es einfach schon nicht mehr.
Ja, und das ist halt eben, wenn man dann auch sieht, was das durchschnittliche Darlehen ist, das ist ja dann auch schon ein Gap, sage ich mal.
Absolut, ja.
Warum jetzt auch genau diese Zahlen? Wir wollen sie ja annähern und wir wollen ja heute auch ermitteln, was man sich so leisten kann. Und bevor man darüber nachdenkt, sollte man natürlich auch wissen, was so den Preis von einer Immobilie auch beeinflusst. Wir haben ja gerade auch schon gesagt, wir haben ja über Durchschnittspreise gesprochen, aber die Immobilien in Süddeutschland zum Beispiel oder auch im Großraum Köln, wie du gerade genannt hast, sind ja deutlich teurer als jetzt in Ostdeutschland oder im ländlichen Raum. Ich habe jetzt auch gelesen, dass vor allem in den Metropolregionen, die treiben den Durchschnittspreis ja auch so nach oben, sage ich mal.
Ja, definitiv. Ich sag mal, Häuser in Köln fange ich jetzt nicht von an, aber das ist die Einzimmerwohnung, die Zweizimmerwohnung, die wahrscheinlich so viel Geld kostet, wie du gerade gesagt hast, in Ostdeutschland oder in gerade in ländlichen oder ländlicheren Regionen ein ganzes Einfamilienhaus.
Ja, der ein oder andere Stammhörer von unserem Podcast würde jetzt natürlich sagen, ah, da haben die doch schon mal drüber gelabert. Richtig, wir haben zum Beispiel in der Folge, wie finde ich die passende Immobilie, schon ausführlich drüber gesprochen. Wir haben auch schon drüber gesprochen, über die Preise Stadt und Land. Guckt gerne mal in unserem Feed rein und hört da auch gerne nochmal rein. Da erklären wir auch die Besonderheiten. Wir wollten euch heute nur nochmal ein kurzes Update geben, weil im Prinzip, was man sagen kann, die Preise sinken nach wie vor nicht. Die Preise, sie steigen, vor allem in Metropolregionen eher. Deswegen immer noch konstant hohes Niveau. Aber wir wollen euch ja in diesem Podcast trotzdem Mut machen und euch auch zeigen, wie ihr euch sowas leisten könnt. Es gibt ja auch am Markt, Luca, oder im Internet, sage ich mal, Faustregeln. Oder mittlerweile kann man ja auch über KI, über ChatGPT kann man ja mal befragen, was so gewisse Faustregeln sind. Und ich habe mir mal den Spaß gemacht und habe die KI gefragt. Und du kannst jetzt gerne mal sagen, stimmt es, was ChatGPT ausgespuckt hat? Und ChatGPT hat 3 Punkte rausgebracht. Zum Beispiel maximal 30-35% vom Nettoeinkommen für die monatliche Kreditrate. 20% Eigenkapital plus Kaufnebenkosten. Budget nicht nur auf Miete, ist gleich Rate übertragen. Das waren die kurzen und knackigen Faustregeln in puncto Leistbarkeit einer Immobilie.
Und jetzt möchtest du meine Meinung dazu hören, ja?
Ja gut, jetzt KI gegen Mensch.
Das kann man ja nur verlieren. Nein, also ernsthaft jetzt. Ich stimme zum großen Teil, stimme ich damit überein. Es gibt diese Faustregel von 30-35% vom Nettoeinkommen, dass es die monatliche Kreditrate sein sollte. Das war oft Regel, das ist auch immer noch eine Regel, die ist es aber eher die 35 als die 30%. Also das ist wirklich ganz klar. Ich gebe das auch als Antwort, wenn Kunden und Kundinnen mich fragen, ja, um Gottes Willen. Aber ich habe gleich auch noch ein Beispiel, da kann man es jetzt auch nochmal ganz gut ablesen. Es sind eher so diese 35% im Moment. Und das liegt wirklich daran, dass die Leute dann wirklich ganz bewusst sagen, wir möchten uns das leisten. Ja, ich springe jetzt in einer Regel und verknüpfe es so ein bisschen. Das ist genau wie das, es gibt vereinzelt oder gab es Kunden und Kundinnen, die gesagt haben, wir zahlen 1.000 Euro Miete, das möchten wir auch nicht überschreiten. Das kann funktionieren, wenn man, weiß ich nicht, 100.000 von Euro als Eigenkapital beiseite gelegt hat. Ja, dann kann das unter Umständen klappen. Oder wenn man eine Immobilie veräußert, ja, und den Verkaufserlös mit reinbringt. Aber dass die Rate oder die Miete die Kreditrate sein soll, das stimmt definitiv nicht. Also umgekehrt, die Faustregel stimmt meiner Meinung nach. Ja, weil das passt wirklich einfach nicht. mit dem Eigenkapital, das war so eine Regel, also 20% Eigenkapital plus Kaufnebenkosten, war jahrelang total vernachlässigt. Mittlerweile gilt sie wieder, wobei ich hier auch wirklich fairerweise sagen würde, ich würde es vielleicht auf den 20% Eigenkapital belassen. Also bei den Kaufpreisen muss man die erstmal haben. Wenn ich jetzt sage, wir haben 20% Eigenkapital plus dann noch, ich sag mal, 70.000, 80.000 Euro Kaufnebenkosten. Ja, wenn ein Makler dabei ist und je nach Kaufpreis, da kommen wir ins Wären. Das haben die allerwenigsten an Seite gespart. Ja, also zusammenfassend würde ich sagen, 30-35%, eher die 35%, das passt, da bin ich dabei. Um die 20% Eigenkapital sind super. Und das Budget für die Miete definitiv nicht gleichzusetzen mit der Finanzierungsrate.
Und genau diese Punkte gehst du ja wahrscheinlich auch mit den Leuten durch, die zu dir in die Beratung kommen. Du hast gerade schon mal angeteasert, du hast ein Beispiel dabei. Lass es uns mal ein bisschen praktischer noch machen.
Einfach mal ein praktisches Beispiel, damit auch der Zuhörer oder die Zuhörerin das Ganze so ein bisschen besser greifen kann. Bei mir aus der Praxis, ohne jetzt Namen und etliche Daten zu nennen, wir sprechen über knapp 500.000 Euro Kaufpreis für eine Immobilie mit knapp 180 Quadratmetern Wohnfläche. Also etwas teurer, aber auch wirklich schön groß. Immobilie ist auch wirklich so, kann man einziehen, ja, also vielleicht 10.000, 20.000 Euro Modernisierungskosten, dann passt das. Ist aber auch für meine Verhältnisse hier sehr ländlich gelegen. Ja, also Freunde, Bekannte, Familie, Kunden würden jetzt wissen, wo, wenn ich den Namen sagen würde, aber es ist wirklich nochmal, ich sag mal von Köln so 45 Minuten weiter weg. Ja, heißt, wir sprechen über knapp 85.000 Euro Eigenkapital, die eingebracht werden. Das reicht für die Kaufnebenkosten und auch noch ein bisschen, um den Kaufpreis selber zu bezahlen. Also an sich eine vernünftige Finanzierung. Und wir haben eine monatliche Rate von 2.167 Euro. Und jetzt, um jetzt zum Beispiel einfach mal die 30-35% damit reinzubringen, zusammen haben, sprechen wir über ein Nettoeinkommen von knapp 6.000 Euro netto. 35% davon sind 2.100 Euro. Das heißt, wir lägen selbst hier 67 Euro über diesen 35% drüber. Und das spricht halt wieder dafür, weil die Finanzierung ist an sich solide. Aber auch hier muss jeder Kunde und jede Kundin für sich entscheiden, ist es mir das monatlich wert?
Okay, also finde ich mal gut auf den Punkt gebracht. Die beiden sind zu zweit, ne? Hattest du erwähnt?
Die beiden sind zu zweit,
okay, genau. Sind beide auch Vollverdiener?
Ja, der eine etwas mehr als der andere, aber ja.
Ja, also ich finde, es ist eine gute Annäherung, da auch mal reinzugucken und eben nicht nur sich die aktuellen Mietkosten anzugucken, sondern wirklich auch mal da drauf zu gehen. Was gibst du denen dann noch mit? Gibst du denen dann auch noch mal persönliche Tipps mit oder was sagst du denen dann noch im Gespräch?
Ich maß es mir nicht an, etliche persönliche Tipps mitzugeben, aber es gibt natürlich schon Dinge, auf die man achten muss und die sprechen auch so ein bisschen noch in andere Themen rein. Also wenn wir zum Beispiel drüber sprechen, über eine Kreditrate, 2.167 Euro, dann sage ich meinen Kunden und Kunden immer, das ist die Kaltmiete. Ja, also da kommt ja wirklich alles noch on top. Versicherung, Verbrauch von der Immobilie selber, Instandhaltungskosten für Rücklagen. Ja, das muss man mit einer Mietswohnung im Optimalfall jetzt nicht so tun, wie vielleicht bei einem Einfamilienhaus mit 180 Quadratmetern. Also wir sind auch hier wieder wirklich an der Grenze und deswegen am Ende des Tages entscheidet nicht ich, ob es machbar ist. Und du weißt auch, ich bin kein Riesenfan von Faustregeln, aber hier gucke ich schon mit dem Kunden und der Kundin zusammen, passt das wirklich zu euren Ein- und Ausgaben?
Ja. Und vielleicht noch ein ganz praktischer Tipp von mir auch als frisch gebackener Eigenheimbesitzer, was du ja wahrscheinlich nicht mit einkalkuliert hast, denn die Möbel, die da noch on top mit draufkommen, die dürft ihr auch ganz gerne mal zumindest mit on top rechnen. Klar, das ist kein Bestandteil der Finanzierung, aber die kommen ja dann auch noch. Es sei denn, ihr habt in eurer Wohnung schon alle Möbel, die ihr mit ins Haus überführen könnt. Aber bei uns ist es zum Beispiel so, wir sind aus einer kleineren Wohnung in ein größeres Haus gezogen, wie sehr meistens der Fall ist. Das heißt, du brauchst einfach Möbel und die kosten auch schon ganz schön Asche.
Das kann ich dir so unterschreiben. Also wenn ich überlege, was ich in meiner Wohnung noch an Eigenkapital nochmal nachfolgend versenkt habe quasi, das war schon echt übel, weil dann geht man halt hin und die Leute kaufen sich ihr Traumhaus. Klar gibt es Leute, so wie du das auch gerade gesagt hast, Flo, die sagen, hey, wir nehmen erstmal alles mit und Monate und Jahre sparen wir und ersetzen alles. Das ist auch super. Das ist so vernünftig, sind aber die wenigsten, sage ich mal. Ja, also gerade wenn es ums Thema Küche zum Beispiel geht. Ja, mein Traumhaus gekauft, jetzt möchte ich auch meine Traumküche haben. Da sprechen wir in einer großen Küche über 30.000, 40.000 Euro. Je nachdem, was man da haben möchte. Aber das habe ich alles schon miterlebt. Vielleicht ganz kurzer Disclaimer in diesem Kundenfall. Das muss man aber immer wissen. Ich habe jetzt von 85.000 Euro Eigenkapital gesprochen. Das ist das Eigenkapital, was für den Kauf eingesetzt wird. Da ist noch mehr Eigenkapital in der Hinterhand. Also vielleicht ganz kurz auch für alle Zuhörer und Zuhörerinnen. Aber das sind halt Sachen, und da gebe ich dir recht, Flo, die muss man definitiv beachten.
Genau, weil von diesen 500.000, die du da gerade erzählt hast, das sind ja wirklich, da ist das Interieur, sage ich mal, eben nicht dabei. Und das kommt dann irgendwann noch on top, und dafür braucht man, wie ich es gerade erwähnt habe, einfach auch Geld. Finde es eine gute Überleitung auch zu den typischen Fehlern, die man vermeiden sollte. Was sagst du denn? Also, was ich gemerkt habe, auch in unserer Immobiliensuche damals, das hatte ich ja vorhin auch mal so kurz angeteasert, man verliert, wenn man sich Objekte anguckt, so ein bisschen auch das Gefühl für die Realität. Man geht in so eine Immobilie rein, man besichtigt sie und ist vielleicht emotional ein bisschen gecatcht. Das ist so ein Fehler, wo ich sagen würde, achtet da, also klar, Emotion ist gut, euer Bauchgefühl ist auch gut, aber der Verstand muss auch schon mit reingucken.
Ja, stimme ich dir total zu, Flo. Also das ist, spielt auch so ein bisschen mit rein, was ich gesagt habe. Die Leute kommen wirklich in so eine Art Kaufrausch, ja, und sagen dann, hey, einfach irgendeine Immobilie jetzt. Aber auch, wenn sie bei der Besichtigung waren, es gibt Makler und Maklerinnen, die dann anfangen, Bieterverfahren anzuwenden, ja. Lässt sich jetzt auch drüber streiten, aber die dann wirklich auch zu mir zurückkommen und sagen, hey, was können wir uns denn leisten? Wir wollen 20, 40, 100, 50.000 Euro mehr bieten. Jetzt muss man ja auch ganz klar sagen, was der Kunde bezahlen möchte und kann und was die Bank hinterher erlaubt und kann, sind auch zwei verschiedene Welten. Und dann ist es vielleicht auch meine Aufgabe als Berater, da so ein bisschen die Wogen zu glätten und dem Kunden halt wirklich zu sagen, was realistisch bleiben kann und was nicht. Also wie du gesagt hast, zu emotional kaufen ist ein Riesenfehler, auch wenn das weiß man jetzt auch, wenn man hier zuhört, dass ich da sehr emotional bin bei dem Thema, aber man muss da wirklich ein bisschen aufpassen, das stimmt.
Und ein zweiter Punkt oder ein zweiter Fehler, wo du wahrscheinlich auch darauf hinweisen muss, ist, dass man sich beim Eigenkapital überschätzt.
Ja, definitiv. Also so eine Standardfrage in meinem Beratungsprozess, wie viel Eigenkapital habt ihr und wie viel Eigenkapital wollt ihr denn auch davon einsetzen? Ja, also wenn der Kunde dann direkt sagt, ne, jeden Cent, damit es irgendwie möglich ist, dann weiß ich ja schon, in welche Richtung es geht. Ja, also dann rückt man in dieses Emotionale rein. Man braucht immer einen Sicherheitspuffer. Wenn wir über das Thema Neubau sprechen vielleicht gleich noch, dann ist das nochmal ein ganz großes Thema oder ein größeres Thema. Aber auch hier, wie du sagst, also Eigenkapital, es kann immer irgendwas passieren. Es passiert auch immer irgendwas. Dann kommen hier noch Kosten, man möchte da was Neues kaufen, dann doch hier doch die anderen Möbel, die anderen Fliesen an die Wand. Das wird finanziell spannend. Also der Puffer muss richtig kalkuliert sein.
Ja, und auch ein Fehler, der sehr, sehr teuer werden kann, ist, wenn man die monatliche Rate zu eng kalkuliert hat, also keinen Puffer auch mehr drin hat für die, sage ich mal, täglichen Kosten oder so. Oder wenn man dann auch zu spät merkt, dass man vielleicht nochmal nachschießen muss in der Finanzierung. Auch da haben wir schon öfter drüber gesprochen, aber wir können es nicht oft genug sagen.
Ja, definitiv. Also die monatliche Rate, das machen vielleicht auch andere Berater anders als ich, aber das ist für mich somit das Allerwichtigste. Weil ich sage immer, das ist das, was du oder was der Kunde oder die Kundin jeden Monat sieht. Ne? Das sind nur durchschnittlich 4 Wochen, also der Monat ist wirklich kurz. Das heißt, wenn das jahrelang einfach nur wehtut und auch der Lebensstandard eingeschnitten wird, ohne dass man es weiß. Was meine ich damit? Es gibt bestimmt 80% der Kunden und Kunden, die zu mir kommen, sagen, Luca, wir möchten ins Eigentum, wir haben das und das vor, aber wir möchten weiterhin in Urlaub fahren, essen gehen, das machen, das kann ich alles nachvollziehen. Dann muss man aber anders planen als die Kunden und Kundinnen, die sagen, wir wissen, das ist unser Ziel im Leben, das ist der Traum und dafür stecken wir auch zurück. Also da gibt's wirklich zwei Lager, die unterschiedlich groß sind, aber die gibt es. Dementsprechend, lange Rede, kurzer Sinn, die monatliche Rate, die muss vernünftig kalkuliert werden, weil die wird jeden Monat abgebucht und das wird wirklich nicht witzig.
Und abschließend, der letzte Fehler, den ich mir hier mal notiert habe, ist, dass man Förderungen nicht nutzt. Aber auch da ist man ja bei dir im Prinzip an der richtigen Stelle, weil spätestens du machst ja die KundInnen darauf aufmerksam, welche Förderungen in Frage kämen.
Ja, definitiv. Also das ist wirklich ganz, ganz wichtig, weil es einfach so viele gibt da draußen. Haben wir ja schon 100-mal drüber gesprochen, ne? Auf Bundesebene, aber auch auf Landesebene oder sonstigen Sachen. Ich verweise auch mittlerweile für jeden Kunden zum Energieberater. weil es einfach auch immer wechselt, weil es ganz viele verschiedenste Sachen gibt. Es ist super wichtig und wir sprechen halt da nicht über eine Förderung von ein paar hundert Euro, sondern eher über ein paar tausend, zehntausend. Und wenn man da, wenn man die irgendwie bekommen könnte, sollte man zumindest drüber nachdenken und sich informieren. Man kann sich immer noch dagegen entscheiden oder man kriegt zu hören, man kann es halt einfach nicht, man kriegt sie nicht, dann ist das so. Aber wenn man hier Geld verschenkt, ich erinnere da nur an mich, Flo, das waren knapp 9.000 Euro, die ich zurückbekommen habe, einfach nur, weil ich das NRW-Förderprogramm genutzt habe. Das ist Gold wert am Ende des Tages.
Absolut, 9.000 Euro ist schon eine anständige Summe. Ich kann es bei uns auch nur sagen, wir haben die Förderung für den Heizungstausch auch voll kassiert und könnt ihr selber mal recherchieren, wie viel das ist. Einfach mal googeln danach. Es ist eine brutale Summe, die man auch durchaus mitnehmen kann, wenn man eh die Heizung tauschen muss. Lukas Bauspartipps. Abschließend, Luca, was ist denn so dein Tipp für unsere Community, wenn es darum geht, die Leistbarkeit zu definieren?
Ich würde mal sagen, die ganz, ganz Standard-Basic-Sachen und dann vielleicht noch zwei von mir persönlich. Das ist einmal die Einnahmen-Ausgaben klären. Ja, einfach realistisch gucken, hey, was kann ich mir monatlich leisten? Auch über die Miete heraus vielleicht. Mein Eigenkapital planen, was meine ich damit? Wie lange spare ich, was spare ich, wie viel habe ich auf der hohen Kante? Eine maximal monatliche Rate festzulegen, das spielt so ein bisschen mit Einnahmen und Ausgaben zusammen. Und dann ist man hier schon relativ gut aufgestellt. Und noch zwei Tipps von mir. Der erste wäre, wirklich sich früh genug damit zu beschäftigen, wie der Markt sich entwickelt. Das heißt zum Beispiel auf wohnglück.de einfach mal nachzugucken, hey, wie sind die Preise aus? Ist es ein guter Deal, ist es ein schlechter Deal? Was kostet es bei mir? Einfach so ein Gefühl zu haben, damit man dann halt auch zuschlagen kann, damit man auch beim Makler oder Maklerin Rede und Antwort stehen kann und das einfach so früh genug wie möglich, dieses Gefühl zu entwickeln. Und das Zweite, und das habe ich auch schon öfter gesagt, geht vor Ort oder im Internet oder wo auch immer auf euren Berater, auf eure Beraterin zu, setzt euch mit demjenigen oder derjenigen zusammen, guckt, wie viel Budget ist drin, wie viel Haus ihr euch leisten könnt, wie viel Immobilien mit drin ist und dann kann die Immobiliensuche auch vernünftig starten.
Wunderbar, das sind doch super Tipps, würde ich genauso unterschreiben, auch aus meiner eigenen persönlichen Erfahrung. Also es macht auch wirklich Sinn, sich da im Vorfeld mal Zeit zu nehmen und sich hinzusetzen, mal durchzukalkulieren. Es gibt ja auch, also ich möchte jetzt, natürlich mache ich Werbung für unsere Website schwäbischhall.de, da findet ihr auch wirklich genügend Content dazu, auch Immobilienwertberechnung und solche Geschichten, Hinweise zur Baufinanzierung oder allein bei uns im Podcast. Wir haben über so viele Themen schon gesprochen. Auch über Fehler bei der Baufinanzierung. Bildet euch weiter bei diesem Thema. Das ist wirklich mit das größte Learning, das ich persönlich auch so gemacht habe in diesem Prozess. Weil je mehr Wissen man sich auch aneignet, desto besser vorbereitet ist man dann einfach auch. Und desto besser vorbereitet kann man eben auch ins Beratungsgespräch mit zum Beispiel Luca gehen und ihn dann auch mit Fragen löchern. Und er macht es sehr gerne, also er beantwortet die Fragen sehr gerne.
Ja, also wer möchte, kann herzlich gerne auf mich oder auf uns zukommen. Aber vielleicht, weil es mir gerade eingefallen ist, Flo, es gibt ja auch am Ende des Tages vor der Bank ein ganz anderes Bild. Also wenn ein Kunde oder ein Kunde zu mir kommt und wirklich einen Plan, also es geht nicht darum, dass man alles wissen muss, aber wenn man einen Plan hat, ja, und weiß, wo man hin möchte und ein paar Fragen hat und so, das sieht ja auch ganz anders aus, weil am Ende des Tages möchte man ja auch was von der Bank, ja, oder von den verschiedensten Banken dann hinterher. Dementsprechend, also wenn ihr das so befolgt, seid ihr gut aufgestellt und dann wird es definitiv was.
Und dann sind wir auch schon am Ende unserer heutigen Episode. Vielen Dank, Luca. War wieder sehr erkenntnisreich. Klar, wir haben wieder viele Themen angeschnitten, die wir schon besprochen haben, aber es war jetzt auch nochmal ein anderer Drive als in den Folgen davor. Wir packen euch die Links zu den relevanten Folgen, die ihr euch gerne nochmal anhören könnt, zu diesem Thema in die Shownotes und auch die Links zur Immobiliensuche von wohnglück.de zum Beispiel. Das sind wirklich auch interessante Tools, die wir euch einfach mit an die Hand geben wollen. Dann hoffe ich, dass euch diese Episode heute wieder gefallen hat. Schreibt uns gerne Kommentare dazu, entweder auf der Podcast-Plattform eures Vertrauens oder per Mail an hausplaudern@schwäbisch-hall.de, schwäbisch mit AE. Und lasst uns gerne 5 Sterne da. Macht's gut, bis zum nächsten Mal. Ciao,
bis dann, ciao.
Dieser Podcast wird produziert von Podstars bei OMR.